Man hat es halt nicht geglaubt, bis man selbst diesen Test hat. Und dann wurde es von dem Gefühl des Surrealen plötzlich real.
Einheiten finden in der Halle statt und nicht im Vereinsheim.
7 Tage nicht aus dem Zimmer rauszugehen, wirklich nur 3-mal am Tag das Zimmer aufmachen, um das Essen, das vor die Tür gestellt worden ist. Das ist schon wirklich dann so ein bisschen wie Gefängnis.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible Turnaround from twice runner-up here, Patricia Soria. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again, Timo does it for the second time.
Richard, es ist wieder soweit. Du musst den Kosmetikspiegel aus deinem Schlafzimmer holen.
Ja, ich habe das auch schon befürchtet, dass du das nochmal als Vorschlag nimmst. Und ja, wir hatten ja das Schattentraining immer wieder als eine Variante und vielleicht ist es leider wieder soweit. Und dann muss der Kosmetikspiegel wieder herhalten.
Tja, es ist so gekommen, wie viele es vorhergesagt haben und wir natürlich nicht gehofft haben, aber ja, die Saison wurde in weiten Teilen Deutschlands unterbrochen, gerade im Amateurbereich, und auch wir haben uns entschieden, wieder daheim zu sitzen und den Podcast zu machen. Das heißt, wir können uns heute leider nicht sehen.
Ja, was ich immer sehr, sehr bedauere, weil Gestik und Mimik, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil auch eines Podcasts, aber ja, es gibt auch Kopfkino. Ich weiß, wie du aussiehst.
Du weißt, wie ich aussehe, und ich kann dir sagen, ich sitze hier in einem unaufgeräumten Büro im Dachgeschoss, einen kalten Kaffee und ein Wasser dastehen und kann die Füße hochlegen. Ah, Jogginghose habe ich noch an, wie es sich für das Homeoffice gehört.
Ja, und da ich aus der Leistungssportkonferenz komme und da man tatsächlich das nicht nur das Mikro, sondern auch die Kamera dabei hat, bin ich natürlich bestens herausgeputzt und habe den Kosmetikspiegel vorher genutzt, um mich ein bisschen hübsch zu machen, solange das in meinen Bereichen möglich ist.
Okay, das heißt, du hast noch keinen Kontrollverlust über dein Leben, weil du ohne oder nur in Jogginghose beim Online-Meeting sitzt.
Nein, garantiert nicht.
Ja, Corona, unser Lieblingsthema, Richard, und unsere Hörer haben es vielleicht gehört. Wir haben ja quasi nochmal, ich würde fast sagen, so eine zweite Sommerpause gemacht. Aber es lag nicht zuletzt daran, dass es dich erwischt hat mit Corona. Krasse Geschichte. Führ uns doch mal durch deine Krankenakte kurz.
Ja, also es ist wirklich so, dass ja Corona mich erwischt hatte. Nicht nur mich, sondern natürlich auch oder leider auch meine Familie. Also den Jüngsten, den hat es auch erwischt, und meine bessere Hälfte hat es auch erwischt. Und ja, wir waren dann 14 Tage in Quarantäne, wenn man so will. Und ja, ich habe tatsächlich auch, ich will mal sagen, ein paar Tage richtig flach gelegen, mit ja leichtem Fieber, und habe mich wirklich auch ja in Phasen relativ schlecht gefühlt, und ich hatte keinen Geschmack. Also das war wirklich eine ganz große Herausforderung, wenn man in eine Pizza beißt, und es hätte genauso gut auch Zuckerwatte sein können. Und das war schon komisch. Neben der Geschichte, dass man sich eben wirklich grippig fühlt, ist dieser Geruchs- und Geschmackssinn doch viel wichtiger, als man so denkt. Das ist ja auch so ein bisschen eine emotionale Sache. Man fühlt sich, dass man einen gewissen Geschmack erwartet, und der kommt nicht. Also insofern, das hat mich so ein bisschen runtergezogen, muss ich sagen. Und ich war dann froh, dass es dann nach 2 Wochen wieder in die richtige Richtung geht. Meinen geliebten Kaffee konnte ich auch nicht so trinken, und es hat auch noch ein bisschen länger gedauert, bevor ich mein Lieblingsespresso wieder mit allen Geschmacksknospen erleben durfte. Also es war schon ein bisschen eine Herausforderung, und selbst jetzt muss ich sagen, ich brauche noch ein bisschen, um einfach Sport zu machen. Da bin ich noch nicht so weit, da bin ich noch sehr, sehr vorsichtig, und ja, müssen wir einfach mal schauen, wie lange das noch braucht, bevor es eben wirklich wieder 100% wird.
Wie lange bist du jetzt quasi offiziell wieder genesen sozusagen?
Es ist so, dass in Hessen oder im Hanauer Raum gab es die verkürzte Quarantäne. Ganz interessant, ich habe also da auch keine Rückmeldung von Ärzten gehabt, sondern mit dem Gesundheitsamt ausschließlich gesprochen. Und letzte Woche war ich sozusagen noch, zum großen Teil krank geschrieben. Die Quarantäne, die wird ja so festgesetzt, dass man sagt, mindestens 10 Tage, das ist die verkürzte Quarantäne, oder eben 14 Tage. Und man soll auf sich selbst schauen, wenn man 2 Tage symptomfrei ist, dann kann man sich ans Gesundheitsamt melden und sich sozusagen von der Quarantäne befreien lassen. Und ich habe halt letzte Woche wirklich noch sehr, sehr reduziert gemacht. Aber diese Woche Leistungssportkonferenz und Videokonferenzen und alles, was dazugehört, das habe ich schon wieder recht aktiv begleitet.
Sehr schön. Ich habe ja gestern kurz bei dir, habe das Mikro über den Gartenzaun geschmissen. Seitdem steht in meiner Corona-Warn-App, dass ich eine Begegnung mit niedrigem Risiko habe. Aber ist noch grün. Also du bist offensichtlich im System dann nicht mehr als...
Ich rufe alle Corona-App-Programmierer auf, da nochmal nachzubessern. Ich hatte ein bisschen eine Schwierigkeit mit meinem Test. Das heißt, zunächst habe ich die Rückmeldung bekommen, auch per QR-Code, dass man noch warten muss. Und dann hatte ich in der zweiten Rückmeldung eben tatsächlich dann den positiven Test. Da habe ich einen zweiten QR-Code bekommen und es scheint in der Kommunikation mit der Corona-App da Schwierigkeiten gegeben zu haben. Jedenfalls kann ich ihn jetzt nicht hochladen. Insofern, ich war es wahrscheinlich nicht mit der Risikobegegnung, zumindest nicht über die Corona-App.
Da muss ich nochmal in mich gehen. Aber was mich noch interessieren würde, ist schon, ich meine, es wird ja seit so vielen Monaten darüber geredet und es bleibt ja doch immer so ein, nicht ein Mythos, aber so ein bisschen nicht greifbar, wenn man es selber nicht hat und vielleicht auch noch gar keinen kanntet. Wie ist es dann, wenn man so diesen positiven Test in der Hand hält? Das ist doch schon ein bisschen seltsam wahrscheinlich, oder?
Ja, es ist also ein ganz, ganz, ich will mal sagen, fast surreales Gefühl. Man hatte ja über viele Wochen immer das Gefühl, Corona ist da, aber es ist nicht so reell. Man hat halt nicht geglaubt, bis man selbst diesen Test hat. Und dann wurde es von dem Gefühl des Surrealen plötzlich real. Und das war schon ein bisschen komisch. Und man fängt dann natürlich an, auch wenn man sich so ein bisschen schlechter fühlt, dass da auch so ein bisschen Kopfkino abgeht. Man wird ja über alle Dinge und Entwicklungen immer wieder im Fernsehen auf dem Laufenden gehalten. Und wenn man dann auf der Couch liegt und sich einfach nicht gut fühlt und dann quasi noch über die schwierigen Entwicklungen in Kombination mit Corona immer sich selbst auf dem Laufenden hält, das hat ja sowas von einem Hauch Masochismus, dann ist es natürlich schon so, dass man sich noch mal ein bisschen schlechter fühlt. Also insofern, da hat es mir halt schon geholfen, dass ich dann zwischendurch einfach mal probiert habe, als es mir etwas dann besser begann zu gehen, also einfach mal in den Garten zu gehen oder auf die Terrasse sich zu setzen und ein bisschen frische Luft zu schnappen. Jetzt geht's, würde ich sagen, so leidlich wieder.
Sehr schön. Aber gut, du hast ja davor, warst ja davor schon, hast Corona schon sehr ernst genommen davor, aber steht man auch dann zu diesen Themen nochmal einen Tick anders, weil man es jetzt leibhaftig erfahren hat, was da auch dahinter stehen kann, oder macht das für dich eigentlich keinen Unterschied?
Doch, das macht schon nochmal einen Unterschied. Ich habe es ja gesagt, meine Frau hat kein Problem mit Fieber gehabt, aber die hat sich auch schlecht gefühlt, war schon auch so ein bisschen angenockt. Ja, man fühlt sich wirklich platt. Ich sag mal, bei einer Grippe fühlt man sich so natürlich auch dann etwas angeschlagen, aber dann steht man eigentlich nach einigen Tagen wieder auf und fühlt sich okay. Aber allein die Tatsache, dass man eben diesen Geschmacksverlust hatte, allein die Tatsache, dass man wirklich dann auch mit konfrontiert wird, dass ein leichter Verlauf zwar viel häufiger ist, aber dass es auch schwere Verläufe gibt, das macht es eben schon so, dass man sich damit so auseinandersetzt, dass Corona eine echte Gefahr ist und man muss eben sehr, sehr auf sich selbst dann achten und sich dann vor allem, wenn man sich damit infiziert hat, sich irgendwo ein Stück weit zurückzunehmen und sich einen Hauch zu schonen, auch wenn es natürlich schwer fällt.
Aber du bist wieder quasi nahezu vollständig genesen und ich hätte auch nichts anderes von dir erwartet. Bist du eigentlich mit deiner Limousine mal eine Runde um den Block gefahren und hast deinen Fans gewunken oder um zu zeigen, dass du noch da bist und wie gut es dir geht? Oder?
Naja, ich habe mich dann erstmal aus unserer Einfahrt herausgetraut und habe erstmal einen Spaziergang gemacht so unsere Nachbarn, die uns dann versorgt haben. Also der eine Nachbar hat gesagt, Mensch, komm doch erstmal rein, du bist einer der sichersten Menschen, weil du hast schon Corona gehabt. Und ja, das war eigentlich ganz nett.
Sehr gut. Apropos, war natürlich eine Anspielung auf unseren, nein, nicht geschätzten Donald Trump. Hast du die US-Wahl jetzt verfolgt die Woche ein bisschen?
Das ist ja ich bin sogar einmal nachts aufgestanden, ja, und hab mir das Ganze eine Stunde lang angeschaut. Das hat weniger was mit der senilen Bettflucht zu tun, als tatsächlich, dass mich das natürlich auch bewegt und ja, vor allem die Art und Weise, wie Trump immer wieder versucht, Dinge zu erklären und darzustellen, das ist, glaube ich, für viele eben gar nicht nachzuvollziehen. Und ja, sind natürlich jetzt alle auch gespannt, wie lange es diese Hängepartie noch gibt. Und ich glaube, so viel Fernsehen habe ich lange nicht geschaut oder zumindest den Kanal, der immer eben so ein bisschen parallel läuft, und hoffe natürlich auch, dass es jetzt bald Klarheit gibt.
Ja, ich habe tatsächlich auch so viel CNN geguckt wie noch nie und ich bin da auch schon so ein bisschen Fan, muss ich sagen. Also ich, jetzt nicht von CNN, aber von dieser amerikanischen Wahlsystem hin oder her, aber ich habe ja den Käse in Anführungsstrichen auch studiert, Politikwissenschaft, und ich liebe Zahlen und Statistiken und ich gucke seit Tagen ständig, wie sich diese Verhältnisse ändern. Und ich habe jetzt kurz bevor wir aufgenommen haben gesehen, dass er in Georgia jetzt den Trump überholt hat mit irgendwie 5000 Stimmen bei 99% ausgezählten Stimmen. Also ja, also wie du schon gesagt hast, ich finde das schon auch krass. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass er jetzt, dass der Donald Trump mit seinen Lügen und seinen, wie soll man es nennen, Angriffen auf die Demokratie nicht durchkommen wird. Also, weil das war so ein bisschen meine Befürchtung irgendwie am Anfang, ja. Und dann, wenn man selber mal in den USA war, du warst ja auch schon mal auch, kann mich erinnern, wir waren vor 3 Jahren in Philadelphia, das ist ja so die Wiege von der USA mit ihrer Liberty Bell und große Convention Center, We Are the People und Verfassung ausgestellt und so. Die sind ja da so stolz, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dann jemand kommt und diese ganze Verfassung auf den Kopf stellt und die lassen es mit sich machen. Also ich bin guter Dinge.
Ja, also ich schließe mich da an und hoffen, dass da tatsächlich sich am Ende die Demokratie durchsetzt. Das ist ja immer das Entscheidende.
Richtig, aber wir sind ja kein Politik-Podcast und auch nicht die Lage der Nation oder wie sie alle heißen, sondern the one and only, hätte ich fast gesagt, Tischtennis-Podcast. Nein, wir haben ja Mitstreiter mittlerweile, sehr gute. Aber zurück zu Corona, ja, da müssen wir doch nochmal drüber sprechen jetzt, sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich. Im Amateurbereich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wurde ja wieder Anfang letzter Woche oder Ende vorletzter Woche dann mehr oder weniger in allen Landesverbänden der Spielbetrieb auch unterbrochen. Das hat natürlich wieder zu verschiedenen Meinungen geführt von warum unterbrechen wir, es gibt keine nachgewiesenen Corona-Fälle im Tischtennis, bis hin die Unterbrechung oder die Maßnahmen gehen nicht weit genug. Ist ein schwieriges Thema, Richard. Wie siehst du das aus deiner Sicht jetzt mal nur auf den Amateurbereich erstmal bezogen oder beziehungsweise sagen wir mal auf den sagen wir mal auf den nationalen Bereich bezogen.
Es ist, ich glaube, da sich richtig zu positionieren, ist total schwierig. Ich habe das jetzt heute früh noch am Rande mitbekommen, dass zum Teil eben, ich sag mal, Tennis wurde verboten. Jetzt ist Tennis zum Teil wohl wieder erlaubt. In manchen Städten ist Tischtennis, ich sag mal, auch für den Amateursport so erlaubt, dass man einzelne Tische aufstellen kann in sehr großen Turnhallen. Ja, wenn man gestern so ein bisschen so ein Öffentlichkeitsbild eingeholt hat, aus dem Kopf raus, 47% fanden diese Verbote Amateursport gut, 47% nicht so gut. Es ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Ich glaube, wir müssen auf der einen Seite im Sport unseren Teil eben dazu beitragen, dass wir diesen absoluten Willen natürlich auch zeigen, dass die Pandemie eben eingedämmt wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass aus dem Sport bislang dann doch nicht so viele Fälle nachgewiesen sind, die dann eben wirklich so als eine Art Superspreader gelten. Da den schmalen Grat zu finden, halte ich für fast unmöglich. Ich hoffe, dass wir im Dezember wieder eine Öffnung sehen, und bis dahin müssen wir halt das Beste draus machen.
Das stimmt, ja. Wir hatten ja auch auf unserem Instagram-Kanal mal gefragt, in Bezug damals noch auf WTTV, Westdeutscher Tischtennisverband, die waren ja die ersten, die das quasi, die Saisonunterbrechung bekannt gegeben haben. Da hatten wir dann damals mal gefragt, ob das jetzt übertrieben ist oder eine sinnvolle Maßnahme. Das war 57-43, also dafür, dass die Maßnahme sinnvoll ist. Beziehungsweise ich gucke lieber nochmal nicht, dass ich hier Fake News verbreite. Ja, genau, also 57% fanden es sogar, 43% fanden es nicht so gut, aber Lirum Larum Löffelstiel, das ist ja fast 50-50.
Ja.
Also es ist zumindest sehr ausgeglichen, und wie du schon sagst, ich finde das auch sehr, sehr schwierig. Auf der einen Seite finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen schade, dass es wieder unterbrochen ist, dass man nicht mehr die Möglichkeit hat zu trainieren. Auf der anderen Seite, nun ja, es sind halt diese Zeiten, ne, und manchmal ist es vielleicht sicher oder besserer, irgendwie dann ein bisschen vorsichtiger zu sein, als es nicht zu sein. Und du jetzt als quasi, ja, wie nennt man sich eigentlich, wenn man Corona hatte?
Das ist eine gute Frage. Hoffentlich Corona-Genesener.
Koronianer?
Ja, genau. Hat aber nichts mit Herz hoffentlich zu tun, ja. Das sind der Koronianer. Ja, finde ich interessant. Wir haben so eine Wortschöpfung jetzt hier gemacht, Benedikt. Also wir sind da wirklich in allen Bereichen unterwegs.
Ja, und
der Koronianer.
Richtig, offensichtlich haben wir das auch vor der Bild-Zeitung geschafft. Also ich habe da noch nichts gelesen, was so ähnlich klingt wie Koronianer.
Ja.
Ja, was glaubst du, in den meisten Landesverbänden ist jetzt bis Ende Dezember unterbrochen, du als Besitzer der Glaskugel, der sie nicht immer zu bedienen weiß.
Ja, das ist mein Problem. Ich würde mir so wirklich ein bisschen was von Harry Potter wünschen. Also vor vielen Jahren waren wir mal mit Timo auf der chinesischen Mauer, und dann haben die chinesischen Fernsehleute Timo so eine Glaskugel in die Hand gedrückt, um ihn so als Zauberer darzustellen. Ja, ich würde auch gerne etwas in die Zukunft schauen. Allein ich befürchte, dass wir uns mit dieser neuen Normalität, mit diesen Ups and Downs immer wieder auseinandersetzen müssen. Ich hoffe jetzt zunächst mal, jetzt das geht natürlich weg von Wettkämpfen und allem, was dazugehört, dass wir mit diesem Lockdown Light ein Stück weiterkommen, damit wir zumindest im Dezember wieder trainieren. Das wäre ja so mal der allererste Schritt, dass man Tischtennis wieder innerhalb dieser neuen Normalität spielen kann. Darum geht's ja zuallererst mal.
Das stimmt. Wir werden sehen. Es lohnt sich zurzeit auch ein Blick auf die Profis, wo ja jetzt die China-Bubble beginnt. Montag bis Mittag ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Women's World Cup mit Patty Soldia und Han Ying von uns dabei. Das ist ja auch krass, die sind jetzt schon seit einer Zeit da drüben, in teils unter extremen Quarantäne-Vorschriften. Ich hab den Rossi, den Jörg Roskopf, unseren Bundestrainer, mal angefunkt, der ja auch dort ist, und der hat mal so kurz erzählt, wie es dort so ist, und das möchte ich jetzt gerne mal abspielen.
Dann geht's weiter. Also wir sind ja nach dem 10-stündigen Flug Frankfurt, Kopenhagen, Kopenhagen, Shanghai, dann Shanghai ins Hotel gekommen. Und das war dann schon echt schwierig. 7 Tage die Jungs nicht zu sehen, 7 Tage nicht aus dem Zimmer rauszugehen, wirklich nur 3-mal am Tag das Zimmer aufmachen, um das Essen, das vor die Tür gestellt worden ist, dann zu essen. Also das ist schon wirklich dann so ein bisschen wie Gefängnis. Aber so sind die Regeln. Danach sind wir nach Weihai gefahren und sind jetzt hier im Hotel. Und genau das Gleiche nochmal gemacht dann, dass wir auf unsere Quarantänezeit dann auch kommen. In Shanghai war es so gewesen, dass man natürlich Kontakt mit den Jungs dann hatte und auch wieder das gute alte Hoteltelefon dann aktiviert hat, weil das Internet jetzt nicht so gerade berauschend gewesen ist. Aber sonst, Chinesen machen alles wirklich hervorragend, wollen wirklich alles dann auch machen, damit es uns auch gut geht. Aber die Bedingungen sind halt so, dass man nicht aus dem Zimmer raus darf. Ich glaube, wir haben den 5. Corona-Test schon hinter uns und müssen jeden Tag Temperatur messen, das dann auch eintragen. eingetragenen Formular. Ja, ist alles sehr streng, wird alles sehr isoliert, wird alles desinfiziert. Aber so sind die Regeln hier in China. Die haben wir zu akzeptieren, dass die Jungs dieses Turnier spielen können. Und sie wollen das Turnier spielen. Und sie wollen den World Cup und Grand Final gut spielen. Dass wir heute zum ersten Mal in die Halle gehen durften, heute zum ersten Mal trainieren konnten, war wie ein befreiendes Gefühl für die Spieler, dass wir raus aus dem Zimmer durften und in die Trainingshalle gehen konnten und dort dann auch trainieren könnten. Wir haben zwei Slots, à 3 Stunden und waren jetzt heute Morgen von 9 bis 12 und gehen heute Abend nochmal von 19 bis 22 Uhr in die Halle. Und ja, das ist dann schon ein bisschen erträglicher. Dann wird der Tag auch nicht so lange, weil wir ja jetzt schon sehr, sehr viele Tage in Quarantäne sind und waren. Und ja, dann kann man sich zumindest jetzt wieder bewegen und sich auf seinen Sport konzentrieren.
Ja, also das ist schon heftig. Wir hatten ja zum Beispiel jetzt auch die Ying, die einen positiven Fall auf dem Flug hatte und dann jetzt so 4 oder 5 Tage nur mit dem Ballroboter spielen durfte. Von Patty und den anderen hört man, wenn man irgendwie einen Bustransfer hat, dann wird man gefahren von Chinesen, die kompletten Schutzanzug anhaben, oder es sind nur 3 Leute in einem riesigen Bus. 7 Tage, glaube ich, oder wie lange hatten sie jetzt Quarantäne im Hotel? Also ja, Das ist ja schon wirklich extrem. Was kriegst du so mit? Kann man unter solchen Vorzeichen überhaupt irgendwie einen, was kann man da für Turniere erwarten eigentlich?
Also es ist schon ein Stück weit eine Wundertüte. Es ist gar keine Frage. Der eine kommt damit ein bisschen besser klar, der andere vielleicht ein bisschen schlechter. Das hängt auch ja etwas damit zusammen, wie man das mental verkraftet. Man versucht natürlich dann ja diverse Programme auf den Zimmern zu machen. Aber die entscheidende Geschichte ist, dass wir im Vorhinein gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt so machen, wenn wir das spielen, da müssen wir das Beste draus machen. Es ist eine Möglichkeit, sich zu zeigen. Es ist eine Möglichkeit für die Spieler, so eine Art Lebenszeichen von sich zu geben. Guckt, wir sind noch da. Es ist eine Möglichkeit, Tischtennis sich zu präsentieren. Aber es ist natürlich eine Sache, die eben nicht perfekte Voraussetzungen hat. Aber ja, zumindest wird gespielt. Es wird gespielt sicherlich unter, wenn sie denn mal anfangen zu spielen, unter sehr, sehr guten Bedingungen. Aber es ist natürlich immer eine ganz, ganz große Herausforderung. Das ist auch ein bisschen, ich will mal sagen, so eine mentale Geschichte. Normalerweise macht man für große Turniere nicht eine Vorbereitung 2 Wochen im Hotelzimmer. Und damit wird jeder unterschiedlich umgehen. Damit wird jeder unterschiedlich letztendlich zurechtkommen. Und wir hoffen mal, dass unsere deutschen Spielerinnen und Spieler das gut machen am Ende.
Also eine Frage, die mir da sofort einfällt, ist dann mit den chinesischen Startern, haben die denn die gleichen Bedingungen? Ja. Sind die denn auch in die Hotels oder
ja, nicht? Also sagen wir mal so, um Chancengleichheit zu gewähren, wäre das vielleicht eine Option gewesen, aber die chinesischen Starter, die sind natürlich nicht in Quarantäne. Ja, ein bisschen kann ich es nachvollziehen, wer begibt sich schon freiwillig in Quarantäne, aber um eine Chancengleichheit zu gewährleisten, ja, hätte man da vielleicht auch noch mal drüber nachdenken können, wobei wir versuchen das jetzt mal auf Deutschland einfach zu reduzieren. In Deutschland hätte dann ohne Not sich jemand in Quarantäne begeben müssen, um diese Chancengleichheit darzustellen. Das ist sicherlich auch nicht ganz einfach umzusetzen, aber das hatten wir im Vorfeld eben thematisiert. Ja, es ist zur Kenntnis genommen worden, aber die Chinesen trainieren ganz normal.
Ja, das finde ich dann auch schon extrem. Man muss überlegen, ich glaube, heute in einer Woche geht dann der Men's World Cup los. Unsere Jungs konnten jetzt 5 Tage lang gar keinen Schläger in die Hand nehmen. Die konnten vielleicht auch vorm Kosmetikspiegel die ein oder andere Einheit da machen, sofern sie einen dabei haben. Und sollen dann, also das ist schon, also es steht schon, wie du schon sagst, die Chancengleichheit ist wahrscheinlich dann nicht unbedingt so gegeben, wie man sich vielleicht als Tischtennis Fan auch wünscht, aber hast du, man kann ja auf den sozialen Medien das alles ganz gut verfolgen, auch was Dima und Franz und so machen. Hast du von den beiden mal gehört, wie es denen so ergeht dort vor Ort?
Ja, also ich war immer wieder in Kontakt, sowohl mit Franz, also auch mit Dimitri, mit Chi oder mit Rossi. Also wir haben da wirklich, oder auch mit den Spielerinnen. Die entscheidende Geschichte ist, dass natürlich jeder mehr oder weniger gehofft hat, dass die Tage schnell rumgehen, bis sie dann am Ende wieder ins Training einsteigen können. Für Ying war es nochmal eine etwas schwierigere Situation, weil als sie ins Training einsteigen konnte, hat sie dann einen Roboter gehabt. ja, mit dem Roboter zu kommunizieren ist nochmal ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dass sie aber sehr gut den Roboter jetzt zu bedienen weiß. Es ist tatsächlich keine optimale Geschichte, aber eben, wir wollen ja alle spielen und ja, das steht halt über dem.
Das stimmt. Wenn wir was gelernt haben in den letzten Monaten, dass es kaum perfekte Lösungen gibt, vielleicht noch ein Wort zum Roboter. Ist das besser als gar nicht trainieren? Ist das ein adäquater Ersatz? Wie groß ist der Unterschied zu einem Menschen?
Ja, also es ist eine Ersatzlösung. Ich war ganz am Anfang auch immer sehr, sehr skeptisch. Heute, die Roboter sind wirklich auf einem guten Niveau, was die verschiedenen Schnittvarianten, was die verschiedenen Platzierungen angeht. Und ich sag mal, jeder Trainer, der sich mit größeren Gruppen alleine in der Halle sieht, der weiß sicherlich auch, einen Roboter zu schätzen. Oder es ist sicherlich auch mal eine Möglichkeit, dass ein Trainer, ein Roboter in so einer 1-zu-1-Betreuung nimmt, damit er eben dann sich hinter einen Spieler stellen kann, wenn es mal ein 1-zu-1-Training gibt. Also ich sag mal, die Roboter sind durchaus angekommen, vor allem eben auch, wenn es um einfache Schlagfolgen geht, weniger im Aufschlag-Rückschlag-Bereich. Insofern ist das schon eine Hilfe und besser als nichts auf jeden Fall. Und wie gesagt, also die Roboter sind durchaus auch im täglichen Training angekommen.
Ja, und ich habe gehört, die machen kaum Fehler, die Roboter. Das ist,
Die machen wahnsinnig wenig Fehler. Ich meine, das, was noch ein bisschen fehlt, ist, dass sie die Bälle sammeln.
Das stimmt, ja. Da wird's, aber vielleicht gibt es in China sogar schon Roboter, das weiß man ja nicht. Also du darfst jetzt nochmal deiner ureigenen Aufgabe als Sportdirektor walten und darfst vielleicht nochmal eine sportliche Aussicht auf die beiden Turniere geben. Für die Mädels ist sicher nicht einfach, die müssen beide in die Vorrundengruppe. Bei den Männern, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der Dima gesetzt, also der steigt dann tatsächlich erst im Achtelfinale ein und Franz muss auch in die Gruppe. Beide Felder sind sehr, sehr gut besetzt. Was sind so die Zielsetzungen auch für dich als Sportdirektor? Gerade auch unter den Voraussetzungen, die jetzt so herrschen?
Also zunächst mal gilt ja darum, ins Turnier zu starten. Und da ist halt immer das erste Ziel, der eine muss eine Vorrunde spielen, der andere nicht, dass man eben tatsächlich da so einen Weg findet, wie man sich durch die Vorrundengruppen spielt. Und dann im Knockout kann eben jede Menge passieren. Es ist immer ganz gut, wenn man sich so an der Setzung orientiert, wenn man versucht, sich Richtung Viertelfinale zu orientieren. Das ist dann auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Ergebnis, aber wir hatten es ja vorher, ein klein wenig Wundertüte, wie jeder aus den einzelnen Pausen oder Robotereinheiten rauskommt. Ich hoffe mal, dass wir alle vier, zwei Jungs, zwei Mädels, dass die das eben insgesamt sehr, sehr gut hinbekommen. Aber natürlich, es bleibt Wundertüte im Augenblick.
Tja, dann schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber wir haben ja ganz gute Erinnerungen an den World Cup in den letzten Jahren.
Auf jeden Fall. Da haben wir immer wieder auch gute Ergebnisse gespielt. Es gab ja, ist noch gar nicht so lange her, ein Finale, Timo gegen Dimitri. Petty hat ein super Ergebnis schon beim Weltcup gehabt mit dem Halbfinale, mit dem dritten Platz. Also insofern, da ist sicherlich eine schöne Tradition. Ich hoffe, die können wir hier fortsetzen aus deutscher Sicht.
Wir werden sehen. Kommen wir zu unserem zweiten großen Thema heute. Wir hatten ja noch vor deiner Corona-Erkrankung eine Folge ausgepriesen. Wir hatten sie mal Open Mic oder Open Microphone genannt, wo quasi jeder unserer Hörer einfach mal das abladen kann, das fragen kann, was er möchte. Und wir haben, tatsächlich hätte ich was gesagt, wir haben jede Menge Rückmeldungen bekommen. Und wir bekommen ja auch immer wieder Rückmeldungen per E-Mail. Grundsätzlich, bevor wir anfangen, ist noch zu sagen, ihr könnt uns natürlich immer schreiben und was fragen, auch gerade per Mail. Vielleicht könnten wir sogar mal so eine Kategorie einführen, wo wir dann quasi immer Zuhörerfragen beantworten, weil ich habe auch noch eine ganze Latte von gerade denen, die uns per Mail in den letzten Monaten geschrieben haben, an Fragen, die alle noch so auf Halde, die müssen wir vielleicht irgendwann auch mal abarbeiten, Richard. Aber ja, ich würde mal anfangen. Ich fange mal an, bevor ich mich hier wieder verbabbel. Ich fange mal an mit einer Audionachricht, die wir via Instagram bekommen haben. Richard, lausch mal die Ohren.
Hallo, lieber Podcast. Erst einmal vielen Dank dafür, dass ihr es so gut macht. Ich hoffe, ihr nehmt das nicht übel, aber mein Schlafzimmer liegt an einer sehr lauten Straße und da kann ich oft nicht ohne Kopfhörer einschlafen. Als großer Tischtennis-Fan ist da einfach irgendetwas an Richard Brauses Persönlichkeit, das mir hilft, zu meiner nächtlichen Ruhe zu kommen. Also, vielen Dank dafür. Okay, und meine Frage wäre, also wenn man sich da im Internet umschaut, in den Foren, dann liest man doch recht oft gewisse Verschwörungstheorien. Und oft betreffen die natürlich auch China. Also, und was da oft vorgeworfen wird, ist, dass wenn zwei Chinesen gegeneinander spielen, dass da der Sieger vom Verband ausgesucht worden ist. Also, dass da einem Spieler gesagt wird, also tut mir leid, aber dich braucht man nächste Runde nicht, du wirfst das Spiel jetzt mal. Ja, die Frage wäre, meint ihr, es gibt irgendwelche Spiele zwischen zwei Chinesen in der Vergangenheit in einem größeren Wettbewerb, wo man sagen könnte, okay, das ist doch recht verdächtig. Okay, vielen Dank und ja, macht's weiter so. Tschüss.
So, Richard, erstmal der erste Teil der Nachricht.
Der freut einen. Also,
du bringst die Menschen zum Einschlafen. Das ist doch mal ein Kompliment, oder?
Ja, also habe ich auch noch nicht so oft gehört. Meist sagen die meisten Menschen hier, der Brause soll mal ein bisschen ruhiger werden. Aber vielleicht habe ich ja mit zunehmendem Alter tatsächlich auch so einen kleinen Bereich, wo ich eben beruhigend wirke. Ich gebe das mal an meine bessere Hälfte weiter, die mir eben auch manchmal sagt, ich bin viel zu unruhig. Also ich versuche weiter Ruhe auszustrahlen. Ich nehme das als ein positiven Bereich.
Ja, und zum Kern der Fragen, es ist ja tatsächlich, ja, was heißt so ein Gerücht, aber man hört es ja immer wieder, dass es da Spielabsprachen gibt, dass die gerne auch mal dann die volle Spieldistanz ausnutzen, auch für Fernsehzeiten und so. Was ist da dran? Was war da mal dran? Wie ist das heute? Kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern oder nicht?
Ja, also sagen wir mal so, diese Gerüchte haben sich vor vielen Jahren viel häufiger gehalten. Ich muss sagen, seit ich jetzt hier Sportdirektor bin und das verfolge, dadurch, dass sich die Chinesen insgesamt geöffnet haben, dadurch, dass man auch so ein bisschen diesen Austausch mit vielen hat und weiß, wie viel da für die einzelnen Spieler dranhängt, glaube ich, dass das in der heutigen Zeit eben nicht mehr so eine Rolle spielt. Die haben alle auch das Ziel, Weltmeister zu werden. Die haben alle auch diese Voraussetzung, wenn sie was gewinnen, dann geht's richtig in Preisgelder, da geht's richtig in hohe Belohnungen, die in China auf sie warten. Das geht ja nicht nur über die Spieler, das geht dann auch zu dem zum Trainer, der dahinter ist. Und also ich würde im Augenblick das so einschätzen, dass diese Absprachen es vielleicht mal vor 30 Jahren gegeben hat, aber in der heutigen Zeit mit dieser Entwicklung, dass sich China insgesamt ja auch geöffnet hat, dass man insgesamt sagt, alles klar, wenn du Weltmeister bist, hier bitteschön, diese Wohnung, die kommt vom Staat oder die kommt von deiner Provinz und die Jungs nehmen alle schon mittlerweile die Beine in die Hand, um ganz nach oben zu kommen, um ja ihre Titel zu gewinnen, weil das ist natürlich für sie selbst auch die Möglichkeit, ausgesorgt zu haben für die Karriere nach der Karriere oder für die Zeit, nachdem sie mit dem Spielen aufgehört haben. Also insofern, nach bestem Wissen und Gewissen muss man heute sagen, sowas passiert nicht mehr.
Sehr gut. Vielen Dank an der Stelle an Jonas Kammerer, natürlich auch für das Lob, das nehmen wir immer gerne an und für die spannende Frage. Nächste Frage ist TTV Ettlingen. Wie steht ihr zu Ricardos Kolumne? Also gemeint ist Ricardo Walter und gemeint die Kolumne im Tischtennismagazin. Ich habe jetzt gar nicht die Ausgabe, die heute gekommen ist, noch gar nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob er da was wieder geschrieben hat. Also meine Meinung dazu ist, ich finde es gut. Der Rick ist ja auch ein sehr meinungsstarker Spieler, meinungsstarker Mensch und ja, sowas kann man ja immer gut gebrauchen und darüber hinaus auch noch ein ziemlich lustiger Kerl und alles, was ich bis jetzt so gelesen habe, fand ich eigentlich gut und das müsste ja auch in deinem Sinne sein, sofern es nicht gegen den Sportdirektor geht.
Natürlich. Also es ist tatsächlich so, dass der Ricardo Walter ein sehr, sehr reflektierter Spieler ist, der Tischtennis versteht. Das ist, wenn jeder, der ihm mal so ein bisschen näher gekommen ist oder der die Chance hat, sich mit Rick oder auch mit seinem Bruder, mit Gianluca Walter, über Tischtennis zu unterhalten, der merkt, welches profunde Wissen in der Familie Walter über Tischtennis herrscht. Und ich finde, beginnt seine Auseinandersetzung mit Tischtennis in der Kolumne. Vor allem auch, vielleicht ist das darauf bezogen, auch die Anfrage einer der letzten Kolumnen, wo er sich damit beschäftigt hat, was passiert mit WTT. Da gibt es ja diese Voraussetzung, dass man über die Weltrangliste sich in erster Linie da hineinspielt, dass es viel schwieriger ist, dann von Spielern, die, ich sag mal, nicht unter den ersten 30 sind, da nach vorne zu kommen, weil eben die großen Turniere mit einem Weltranglisten-Cut einhergehen und nur dann, wenn man bei den großen Turnieren teilnimmt, kann man entsprechend auch Weltranglisten-Punkte auf dem ganz hohen Niveau sammeln und es ist natürlich viel schwieriger für einen Spieler aus der in Anführungszeichen zweiten Reihe oder in der Weltrangliste zwischen 40 und 80 dann genügend Punkte auf den möglicherweise kleineren Turnieren zu sammeln, um sich dann für ein mögliches Grand Smash zu qualifizieren. Darüber kann man sicherlich einfach nachdenken oder muss man nachdenken. Im Augenblick ist ja WTT noch im Entstehen und es werden viele Gedanken ausgetauscht. Und ich gehe damit mit Rick konform, dass man ein System finden muss, das auch eine gewisse Durchlässigkeit hat. Das ist halt eine ganz große Schwierigkeit, wenn man geschlossene Systeme hat, in denen nur Spieler eben dann teilnehmen dürfen, die schon eine hohe Weltranglistenposition haben, innerhalb dieses geschlossenen Systems, aber dann sehr einfach viele Weltranglistenpunkte sammeln, ja, dann bleiben sie natürlich auch oben. Also insofern, ich kann das voll nachvollziehen und bin da sehr gespannt, wie WTT sich damit zukünftig auseinandersetzt.
Sehr gut. Nächste Frage von Roshi90. Spielen die Profis wirklich mit dem Equipment, welches man im Laden kaufen kann, lieber Richard? Das ist aber eine Frage für dich.
Ja, also tatsächlich spielen sie mit dem Equipment. Mitunter gibt es dann mal ein Prototyp eines speziellen Holzes, was dann eben mal probiert wird. Aber vielleicht kann man dann so ein bisschen diese Idee erklären, warum man mitunter immer hört, naja, das sind ganz andere Dinge, ganz andere Materialien, was tatsächlich die Profis machen, beziehungsweise mitunter von den Firmen gemacht bekommen, ist diese Auswahl der verschiedenen Belege. Wenn man mal 10 Belege, egal welches Fabrikates, nebeneinander legt oder noch genauer, und das ist ja das, was die Profis machen, wiegt, stellt man fest, dass die tatsächlich unterschiedliche Gewichte haben. Das hängt an der Produktion. Das sind ja alles immer große Vierecke, aus denen dann diese kleinen quadratischen Belege geschnitten werden. Und die Profis haben meist eine ganz genaue Grammzahl. Und wenn ich jetzt einfach in den Laden gehe und mir 10 Belege aussuche und feststelle, naja, da gibt es 6 verschiedene Grammzahlen, dann ist es natürlich so, dass das die Profis stört. Und deswegen also Belege auszuwiegen, das ist das, was eben sehr, sehr häufig gemacht wird, um eben möglichst, ich sag mal, von den Spieleigenschaften sind die Belege sehr, sehr gleich, klar, ja, ein Produkt, ein Belag, aber je weicher ein Belag ist oder je härter ein Belag ist, das ist das, was man eben tatsächlich mit der Gewichtzahl auch rausbekommen kann. Je schwerer ein Belag, desto härter ist er normalerweise, je leichter ein Belag, desto weicher ist er normalerweise und innerhalb dieser Nuancen sind die Profis natürlich unglaublich sensibel. Und die sagen dann, naja, okay, ich hätte gerne den Belag X mit 97 Gramm und dann bekommen die tatsächlich 20 Belege mit 97 Gramm und nicht 6 Belege mit 94 und 8 Belege mit 99, sondern die Grammzahl, die sie sich ausgesucht haben. Und das ist tatsächlich relativ Usus bei vielen Profis.
Ja, gibt's auch ein Video von unserem Timo Boll dazu, das er vor ein paar Wochen veröffentlicht hat, wie er diese Beläge ja wiegt und dann auch markiert. Timo Boll hat übrigens, kann man an der Stelle auch mal wählen, jetzt hat neuestens einen eigenen Vlog, den er auch selber schneidet und filmt und alles macht, ist auch sehr sehenswert, um ein paar Einblicke hinter die Kulissen von Timo Boll zu bekommen. Und gerade in diesen Zeiten, vielleicht erinnerst du dich, Richard, noch am Anfang unseres Podcasts damals, wo wir noch Filmtipps gegeben haben, wäre das was man sich angucken kann, auch wenn es nicht so lang ist. Und ich als alter König der Überleitungen, passt das auch ganz gut zur nächsten Frage von Shadow Racer, Timo Boll, nämlich ob man das Tuning von Belägen offiziell erlauben sollte.
Ja, ist letztendlich ja so, dass das Tunen der Belege immer wieder im Raum steht. Timo hat das ja mal eingefordert, dass man das genau kontrollieren soll. Das ist auch nach wie vor nicht vom Tisch. Das wird immer wieder auch diskutiert. Ich glaube, man sollte es nicht erlauben. Ich glaube, dass einfach dann zu viel in Anführungszeichen oder noch mehr Schindluder getrieben wird. Ich glaube, dass die Firmen sehr gute Belege entwickeln. Ich glaube, dass man gemerkt hat, dass ein Belag vor 30 Jahren sich heute ja auch wahrscheinlich gar nicht mehr verkaufen lässt in dem gleichen Bereich. Die Generationen der Belege heute, die sind ja alle weiterentwickelt. Und das sollte man in erster Linie in der Gesamtstruktur auch den Firmen überlassen. Also insofern ein sogenanntes Tunen zu erlauben, würde ich ablehnen.
Sehr gut, von Shadow Racer kam die Frage, falls ich es noch nicht gesagt habe, von Fabi Bang die Frage, was gibt es beim Deutschen Tischtennisbund für berufliche Chancen, wenn man kein Profi ist oder war? Naja, man kann arbeiten wie ich in der Administration. Ich weiß nicht, ob er jetzt darauf Bezug nimmt oder ob es dann doch eher in den sportlichen Bereich geht, da kannst du besser eine Antwort geben, aber wir haben ja durchaus auch im Trainerbereich Leute, die keine Profispieler waren, oder?
Das ist richtig. Also ich bin ein Verfechter davon, dass man natürlich ein gewisses Level als Spieler gehabt haben sollte, wenn man den Trainerberuf ergreift. In China wäre es undenkbar, dass wenn eben ein Spieler beziehungsweise ein Trainer in der Nationalmannschaft im Chefbereich, im Cheftrainerbereich arbeitet, der muss auf jeden Fall ein WM-Titel irgendwo gehabt haben. Es gibt ein paar Ausnahmen, die sind dann aber auch nicht in diesem Cheftrainerbereich, zum Beispiel der langjährige Trainer von Zhang Yike war nie selbst Weltmeister, wenn ich es jetzt im Kopf habe. Aber eben diesen Background ist eben unglaublich wichtig. Und ich denke, dass es eine Chance ist, für Spieler eben dann in diesen Trainerbereich zu gehen. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, als Trainer diesen grundsätzlichen Background zu haben, ohne selbst jetzt Nationalspieler gewesen zu sein. Also insofern, als Trainer hat man eine Möglichkeit, sich hineinzuarbeiten. Aber nochmal, man soll ein gewisses Level gehabt haben. Und beim DTDB gibt es natürlich trotzdem eben ein paar mehr Möglichkeiten noch, ja, also Benedikt mit deiner Rückhand in den Öffentlichkeitsbereich, ja, ich denke an die Position des Leistungssportreferenten, ich denke an viele Dinge im Nachwuchsbereich, die wir eben auch bearbeiten, aber immer ist es gut, so ein Background-Tischtennis zu haben, um einfach dieses Grundverständnis an den Tag zu legen.
Dieses spezielle Grundverständnis und diese spezielle Mentalität, die Tischtennisspiele haben. Ja. Michael 1307, wie gestalte ich effektives Training und einen Trainingsplan für die Woche? Das ist natürlich jetzt ein Thema, wo wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast mitmachen könnten. ja. Ist als auch, glaube ich, allgemein gemeint, nicht auf Corona. Vielleicht deine drei goldenen Tipps, wie gestalte ich ein effektives Training?
Oh ja, also letztendlich, man könnte da 30 Tipps draus machen, aber sich ja. sich zu reduzieren auf das Notwendige. Wenn ich einen Wochenaufbau habe und tatsächlich sage, ich trainiere viermal in der Woche, um einfach mal so eine Orientierung zu haben, dann gehen wir, um einfach mal so eine Orientierung zu haben, vom Einfachen zum Schweren zum Einfachen. Also bedeutet es, wenn ich jetzt den Montag habe als ein beginnendes Training, mache ich die Übung vielleicht etwas einfacher, etwas länger und schaue, dass die Ballwechsel länger werden. Ja, also das ist das, was man immer wieder auch bei den Profis sieht, dieser Mut zur Einfachheit, gar nicht so komplizierte Ballwechsel. Im zweiten Teil würde man dann sagen, Mensch, hier am Dienstag gehe ich ein bisschen mehr ins Unregelmäßige rein. Ins Unregelmäßige bedeutet, dass man die Ballwege gar nicht unbedingt jetzt, ich sag mal, die werden dann verkürzt unterm Strich, weil es ja viel schwieriger ist, aber man versucht eben mit Alternativplatzierungen, mit entweder oder mit Ballplatzierungen, die der Gegenüber anspielt, wo der Spieler selbst nicht genau weiß, wo der Ball hinkommt, dieses Unregelmäßige so ein bisschen zu pushen. Am dritten Tag würde man dann noch mehr oder beginnen mehr und mehr im Aufschlag-Rückschlag-Bereich zu arbeiten. Das hat man schon im Unregelmäßigen, wo man dann letztendlich auch kombinieren kann und dann eine unregelmäßige Übung mit Aufschlag-Rückschlag beginnt oder eben dann auch schon eine Aufschlag-Rückschlag-Übung einbaut. Und im dritten Tag, wie gesagt, dann noch mehr im Aufschlag-Rückschlag-Bereich sich bewegt. Aufschlag-Rückschlag-Bereich bedeutet natürlich auch, dass man so ein bisschen überlegt, was für ein Grundsystem habe ich denn? Was will ich denn spielen? Ja, es macht keinen Sinn, wenn ich ein vorhandlastiger Spieler bin und ich trainiere das nicht. Ein vorhandlastiger Spieler, dazu gehört es dann, Dinge zu machen, dass ich Aufschlag spiele und versuche danach mit meiner Vorhand in Position zu kommen. Oder wenn ich ein rückhandlastiger Spieler bin, eben dann viel aus dieser Rückhand Hälfte bewusst. Wir haben ja zum Teil auch Spieler, die die Rückhand zum Teil eben auch aus der Mitte spielen, wenn sie sehr rückhandlastig sind, dass man das eben so in Position bringt, dass man sagt, hier, ich erarbeite technisch-taktisch am dritten Tag nochmal meine Stärken und mein Grundsystem. Ja, und der vierte Tag, deswegen habe ich gesagt, vom Einfachen zum Schweren, zum Einfachen wieder, der ist dann so ein Hauch, ich sag mal, wir vereinfachen das Ganze wieder, gucken nochmal, wo habe ich ein gutes Gefühl, so eine Art Abschlusskontrolle, dass man das Gefühl hat, naja, ich mache keine einfachen Fehler, ich trainiere vielleicht auch nochmal das, wozu ich Bock habe, ich mache vielleicht auch nochmal ein Trainingsmatch, aber beende das dann tatsächlich mit dem Gefühl, na, ich kann viele Bälle auf den Tisch spielen, mache vielleicht nochmal eine ganz einfache Übung, dann lecke ich meine Wunden einen Tag und versuche mich gut zu erholen, um dann eben am sechsten Tage nicht auszuruhen, sondern eben dann einen hoffentlich erfolgreichen Wettkampf zu spielen.
Puh, viermal Training die Woche. Ich kann dir sagen, in meinem Heimatverein schafft der ein oder andere das nicht im gesamten Kalenderjahr.
Ja, das kann man natürlich dann entsprechend runterbrechen, ist klar. Ich habe jetzt mal mit vier Einheiten, laut gedacht. Man kann das natürlich auch letztendlich in so kleine Zyklen runterbrechen, indem man sagt, naja, ich trainiere 2 Stunden und ich mache die erste Stunde so ein bisschen das Einfache und das zweite in der zweiten Stunde das ein bisschen komplizierter. Ich glaube, gut durch die Woche zu kommen, hängt halt wirklich davon ab, wie viel Einheiten habe ich und dann, wenn ich 4 Einheiten habe, kann ich das natürlich ein bisschen breiter fächern, als wenn ich letztendlich nur 2 Einheiten habe. Also ehrlicherweise, Benedikt, wir haben ja da keine Geheimnisse. Wenn ich trainiere, trainiere ich einmal in der Woche bei meinem Verein, der TG Langen-Selbold. Da ist meine erste Übung immer 3 Punkte, nur Vorhand. Da ist meine zweite Übung kurz in Vorhand oder lang in Rückhand. Wenn ich umlaufe, spiele ich Vorhand Topspin diagonal. Der Block kommt parallel und dann versuche ich mit großen Schritten in die tiefe Vorhand zu eilen. Dann spiele ich vielleicht noch eine Aufschlagfreiübung. Dann spiele ich vielleicht noch im Wettkampf und dann langt es auch für mich. Also insofern, das ist dann so ein bisschen runtergebrochen. Auf jeden Fall eine Beinarbeitsübung am Anfang. Auf jeden Fall so ein bisschen eine halb unregelmäßige mit Aufschlag-Rückschlag. Was Wettkampflastiges mit reinzunehmen. Also das muss man dann natürlich sehen, wie viel Zeit man hat. Ich versuche so diese Stunde 15 für mich gut zu nutzen.
Diese Stunde 15, da hast du viel reingepackt. Also gut, ich nehme mit und das gilt auch für alle meine Vereinskollegen. Einheiten finden in der Halle statt und nicht im Vereinsheim. Das ist die Konklusion daraus. Auch zum Thema Training oder Vorbereitung von Julian die nächste Frage. Allen, die nach dem Lockdown im Dezember und Januar wieder voll ins Training einsteigen, ein paar Tipps zu geben, wie man sich am effektivsten wieder einer guten Wettkampfform nähert. Zusätzlich wären noch ein paar Homeworkout-Tipps für den Lockdown super. Liebe Grüße aus Bayern, ein großer Fan.
So. Ja, also ich sag mal, ich bin ja ein Freund davon, dass man eine Struktur hat. Und es geht immer wieder, wenn ich tatsächlich jetzt raus aus der Halle bin und wieder dann in die Halle reinkomme, ich bleibe dabei, was ich jetzt vorhin auch gesagt habe, vom Einfachen zum Schweren. Ganz wichtig dabei ist, im Vorfeld sich klarzumachen, was bin ich für ein Spielertyp? Ja, was bin ich, was für ein System habe ich? Ich muss mit einem klaren Bild in die Halle gehen. Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Dieses Bild, sich wirklich auseinanderzusetzen mit der eigenen Spielfähigkeit, mit der eigenen Spielkultur, das ist die Grundvoraussetzung, bevor ich in die Halle gehe. Das kann ich tatsächlich auch im Lockdown machen. wenn ich wirklich Bock drauf habe, einfach mal mich hinzusetzen. Man muss sich da nicht viele DIN A4 Seiten vollschreiben, aber vielleicht 3-4 Dinge mal aufzuschreiben. Wie gewinne ich denn Spiele? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Und dann beginnt es immer wieder, dass ich sage, diese Grundtechnik zu erarbeiten, beziehungsweise so aufzuarbeiten, dass ich mich immer auf sie verlassen kann. Das geht immer nur, wenn ich zwischendurch einfach auch regelmäßige Übungen spiele, einfache Übungen spiele, sei es 1-1, sei es 2-2. Und dann mich ganz vorsichtig, wenn ich so ein Zeitfenster habe, das wäre natürlich auch noch wichtig, dass ich sage, okay, jetzt Lockdown passé, jetzt habe ich 4 Wochen, wie ich mich in irgendeiner Art und Weise vorbereite. Erster Schritt, zu überlegen, was für ein Spielsystem habe ich. Zweiter Schritt, zu überlegen, wie viel Zeit kann ich mir jede Woche fürs Tischtennis nehmen? Dritter Schritt, darzustellen, in den Übungen vom Einfachen zum Schweren, um es mal jetzt ein bisschen übergeordnet zu behalten. Ja, und wenn es ums Workout geht, also ich will einfach nur mal so ein kleines Tool mit auf den Weg geben. Ich bin ein totaler Fan von Seilspringen in den verschiedensten Varianten und Möglichkeiten. Ich bin ein Fan von, Gewichtsschlägern, wir kommen nochmal zurück zum Kosmetikspiegel, mit leichten Gewichten wohlgemerkt, damit eben die Technik sauber ausgeführt wird. Und da gibt es, denke ich, verschiedene Varianten, wie man dann seine Einheiten macht. Wenn ich zum Beispiel sage, alles klar, ich nehme jetzt einen Gewichtsschläger, der ein bisschen schwerer ist. Man kann das zum Beispiel auch so machen, indem man auf seinen Ersatzschläger nicht einen Belag Vorhand und einen Belag Rückhand, sondern 2 Belege Vorhand und 2 Belege Rückhand mal so aufzieht, ohne es richtig drauf zu kleben. Ja, die Belege halten ja. Und dadurch hat man so ein etwas leichteres Gewicht und man kann so den Armzug, wenn ich jetzt 4 Durchgänge à 12 Wiederholungen mache, man kann den Armzug so, indem man einfach eine normale Vorhand-Topspin-Bewegung macht oder eine normale Beinarbeitsübung probiert, ich komme zurück zum Kosmetikspiegel, darzustellen, dann ist das schon mal ein Beginn des Workout. Und vom Seilspringen diese Geschichten, ich sag mal auch von 30 bis 60 Sekunden verschiedene Durchgänge zu machen, vielleicht auch und deswegen ist es ganz wichtig, nochmal ein Hinweis, dass man ein schnelles Seil findet, mitunter mit so einem kleinen Metallkern, der eben dann so mit Plastik ummantelt ist, weil sonst tun die Dinger höllisch weh, wenn man die mal abbekommt, dann Doppelsprünge vielleicht zu machen, um eben dann diese, man sagt das so neudeutsch, Reaktivkraft aus den Fußgelenken so ein bisschen zu haben. Ich glaube, dann sind wir schon relativ weit. War ich zu intensiv?
Ach du, ich hoffe, das haben jetzt alle mitgeschrieben. Ab und zu hast du mal so ein paar Aussetzer, aber na, nicht du.
Ich habe auch manchmal ein paar Aussetzer, ja.
Dein Mikrofon hat ab und zu mal ein paar Aussetzer, aber ich glaube, man kann dir noch folgen. Wenn es zu schlimm wird, dann werde ich dich darauf hinweisen. Nein, sehr gut. Ich glaube, alle, die jetzt nicht so schnell folgen, kommen, vielleicht nochmal 2 Minuten zurückspülen, das Ganze nochmal von vorne anhören. Es gibt auf jeden Fall viel Inspiration und viele Tipps für die Corona-Zeit. Es kommt eine Bitte von Armani Hayes oder Armani Hase. Bitte, bitte keine Regeländerungen und auf keinen Fall Sätze auf Zeit. Das wäre das Ende für alle Abwehrspieler. Ganz kurz, Richard, vielleicht ist der Faktor Zeit wirklich maßgeblich für den Erfolg eines Abwehrspielers. Also anders gesagt, wenn man jetzt eine Zeitbegrenzung hat, ist der Abwehrspieler dann wirklich benachteiligt?
Ja, also letztendlich Abwehrspieler, die profitieren natürlich davon, wenn die Zeit ein bisschen länger wird, weil oftmals der Arm des Angreifers ein bisschen langsamer wird, je länger ein Spiel eben dauert. Insofern, ja, wenn die Frage in diese Richtung gedacht war, kann ich das schon ein Stück weit nachvollziehen. Im modernen Tischtennis, der moderne Abwehrspieler, der nutzt natürlich auch jede Möglichkeit zu stören. Und insofern ist es natürlich ein ganz, ganz schmaler Grat. Also ich bin auch jetzt nicht unbedingt ein Freund auf Zeit zu spielen, weil es natürlich den Stress nochmal erhöht. Ich glaube, wir sind bei den Sätzen bis 11. Das hat auch ein bisschen gedauert, bevor sich jeder damit auseinandersetzen konnte. Ich bin ein Freund davon, von diesem Sudden-Death-Punkt. Das fände ich spannend, das finde ich interessant. Aber ansonsten, ja, kann ich das schon nachvollziehen, dass ein Abwehrspieler jetzt nicht unbedingt verkürzte Sätze haben möchte, sondern einfach auch diesen Rhythmus haben möchte, den man mitunter braucht. Man sieht das ja häufig bei Abwehrspielern, dass die so ein bisschen brauchen, um eben einen Touch für die Abwehr zu bekommen. Und ja, und Abwehrspieler sind ungemein wichtig. Das ist zum Teil das Salz in der Suppe, hätte ich gesagt.
sehr gut. Jetzt haben wir noch eher ja eine Meinung von Christian Stöckel. Er sagt zum Thema Saisonunterbrechung, es ist ja auch eine längere Saisonunterbrechung, das Verstreichen der meisten Rückrundenspiele. Wir spielen zum Beispiel erst am 1. März wieder und haben dann nur noch 4 Spiele. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man ohne Not für so einen langen Zeitraum absagt. Man hätte im Dezember immer noch entscheiden können, wie es danach weitergeht und gegebenenfalls Spiele ab April nachholen können. Ja, also ist sicher auch was Wahres drin, wäre auch eine Option gewesen. Ich glaube, die Meinung ist auch völlig legitim vom Christian. Sind wir wieder irgendwie an dem Punkt, das ist schwierig, nach richtig und falsch zu entscheiden, oder es gibt keine perfekte Lösung.
Ja,
oder
wie, also ich komme nochmal zurück. 47% waren pro Einstellen Amateursport, 47% ja, dagegen. Das ist wirklich eine Sache, und das ist die einzige Sache, auf die ich jetzt nochmal so zu sprechen kommen will. Einfach so ein Hauch Verständnis. Nicht unbedingt immer für die einzelnen Entscheidungen, denn man wird es nie allen recht machen, aber wir versuchen innerhalb des DTDB viele, viele dieser Entscheidungen extrem abzuwägen. Wir versuchen wirklich in der Diskussion Sachen zu entwickeln. Und am Ende müssen wir entscheiden. Und bei so engen Ansätzen und bei so Dingen, wo man ja auch fast eine Philosophie dahinter ja sieht, Stichwort Risikogebiete. Soll ich es erlauben, in Risikogebieten zu spielen oder nicht zu spielen? Das ist zum Teil auch eine Philosophie, wenn unsere Bundeskanzlerin sagt, Mensch, verzichtet auf Reisen, ist es schwer für ein Tischtennisspiel in einem Risikogebiet das stattfinden zu lassen, wenn es die Vereine nicht möchten. Also insofern, da bitte ich einfach immer nur um zumindest ja ein bisschen Verständnis, dass man es natürlich den meisten oder den immer nur dem einen Teil recht machen kann.
Die nächste Frage von Raphael Kach. Warum ist Tischtennissport vorhandorientiert, lieber Richard?
Ja, also der Vorhand-Topspin ist ja zunächst nach wie vor der gewinnbringendste Schlag insgesamt. Man hat eine etwas andere Position zum Vorhand-Topspin, man kann sich da so ein bisschen mehr Platz machen. Es ist einfacher und relativ natürlich auch aus der Rückhand auch umzulaufen. Wobei eben mittlerweile die Rückhand extrem an Wertigkeit, an Wichtigkeit gewinnt. Man denke an Zangike, man denke auch an Malong, der ja extrem vorhandlastig gewesen ist, und die Rückhand hat er jetzt dann letztendlich ja nachgezogen. Das war wahrscheinlich so einfach der entscheidende kleine Unterschied, warum er jetzt so dominant ist. Man denke an Harimoto, an Ovtcharov. Also unterm Strich ist die Rückhand annähernd gleichberechtigt mit der Vorhand aus der Rückhandseite, ist nach wie vor trotzdem ein natürlicher Schlag. Also insofern, man hat ein bisschen mehr Durchschlagskraft, man schwingt ein bisschen mehr. Deswegen ist der Vorhand-Topspin nach wie vor der durchschlagskräftigste Schlag. Aber die Rückhand, die holt extrem auf im modernen Tischtennis.
Sehr gut. Letzten zwei Fragen zu einem Thema, nämlich zu World Table Tennis. Wir hatten ja in der letzten Folge, lang ist sie her, den guten Joachim Davy da, der ja da vor allem für die Videosachen zuständig ist. Aber die ITTF hat jetzt ihr Spielsystem für das World Table Tennis Turnier in Macau bekannt gegeben, und ich bin da jetzt auch nicht so drin, aber um es mal zusammenzufassen, da werden je nach Runde verschieden viele Gewinnsätze gespielt, teilweise nur bis 8, aber meistens immer mit Sudden Death Punkten bei 10 beide, außer in den Entscheidungssätzen. Die Gesetzten spielen ihre Setzung, glaube ich, aus, aber nur mit 3 Gewinnsätzen, also ist ziemlich viel durcheinander, würde ich mal sagen. Man muss sich da ein bisschen einlesen. Die Reaktion von den Fans, die waren gemischt, und so ist das auch bei unseren Zuhörern. Und ich lese mal kurz die beiden Nachrichten vor, einmal von Adrian Briss, der hat geschrieben: Was haltet ihr von dem neuen Spielsystem beim World Cup? Ich nehme an, er meint World Table Tennis, weil beim World Cup ist, soweit ich weiß, das klassische Spielsystem. Ja. Und der Yoshi, der hat ein bisschen mehr geschrieben, er hat geschrieben: Hallo, ich denke, über das neue World Table Tennis Format sollte man diskutieren. Meiner Meinung nach ist das Konzept alles andere als fördernd für die Attraktivität von Tischtennis. Um nur einige Fehlentscheidungen zu nennen, ständige Regelwechsel, die Nicht-Topstars geraten in den Hintergrund. World Table Tennis hat noch keine Geschichte. Es ist schwer, sich wieder auf etwas komplett Neues einzustellen, obwohl die World Tour aus meiner Sicht doch schon sehr ausgereift und attraktiv als Sportevent war. Und außerdem hat der Tischtennis-Fan, von dem der Sport eigentlich lebt, nichts zu sagen und kann viel zu wenig mitgestalten, nur weil ein paar Marketing-Experten meinen, das sich selber verwirklichen zu müssen, aber komplett auf unseren Sport Tischtennis zu denken. Liebe Grüße. Ja, das ist eine sehr extreme Meinung, die hört man aber auch öfters. Ich habe auch gelesen, dass die Leute wohl in der Corona-Krise zu viel Zeit haben, um solche Sachen auszudenken. Wie siehst du, / deine Schützlinge, diese in Anführungsstrichen Experimente oder diese Versuche, die jetzt auch
machen? Also letztendlich ist es ja eine Weiterführung von T2 und solange man jetzt eben bei so einem Turnier wie in Macau, das zwar so eine Art Start ist, aber es weiß ja keiner, wie ernsthaft das am Ende dann umgesetzt wird. Ich glaube, es ist nicht so schlecht, das eine oder andere auszuprobieren. Ich bin eigentlich ein Freund von dieser Geschichte Sudden Death. Das finde ich nicht schlecht, aber unterm Strich glaube ich, dass Tischtennis in sich eigentlich sehr attraktiv ist und man sollte nicht zu viel probieren. Nichtsdestotrotz, ein bisschen was auszuprobieren ist okay bei einem Turnier in Macau. Wenn das die ITTF oder WTT gerne möchte, ja, sollen sie haben. Wichtig ist, bevor man eben sowas ernsthaft überlegt und implementiert, muss es eben sehr, sehr genau geprüft werden, mit den Spielern eine Rücksprache, vielleicht auch mit den Verbänden eine Rücksprache genommen werden, um da tatsächlich ja genau zu wissen, in welche Richtung man geht. Tischtennis hat eine gute Tradition. Ich finde Tischtennis auch mit ein paar Regeländerungen in den letzten Jahren durchaus mit einem spannenden Effekt, ja, ich sag mal, bis 11 nochmal dazugekommen. Alle anderen Dinge muss man zumindest prüfen. Ich finde zum Beispiel auch diese Aufschlagskamera, die ja so im Raum steht, keine schlechte Variante, da so ein Challenge vielleicht draus zu machen. Viele andere Dinge sollte man sich auf ein System eben reduzieren. Wie gesagt, Sudden Death kann ich mir gut vorstellen. Alle anderen Dinge muss man jetzt mal abwarten.
Ja, und vielleicht macht es auch Sinn, sich das Ganze mal anzugucken und zu schauen, wie das so ist. Und dann können wir uns ja auch bei unserer nächsten Folge nochmal darüber unterhalten, wie wir das so gefunden haben. Ja, wir sind fast am Ende. Eine kleine Audionachricht habe ich noch von Jonas, der sein kleines, nachhaltiges Modelabel bewerben will, würde ich fast sagen. Ist so ein bisschen Schleichwerbung, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Sache. Und wir haben gesagt, alle Leute dürfen alles schreiben. Natürlich müssen wir, zu viel Werbung gemacht wird, natürlich auch dann Gebühren verlangen dafür, aber noch ist es umsonst, deswegen ab dafür.
Moin Moin aus dem hohen Norden an Pingpong Brause und an natürlich alle Tischtennisverrückten hier in Deutschland und der ganzen Welt. Ja, mein Name ist Jonas und ich eröffne demnächst ein Modelabel namens Pingpong Athletics, das speziell für unsere Tischtennisfreunde da ist und nicht nur mit stylischem Design, sondern das Ganze auch nachhaltig. Das ist mir ganz wichtig. Wir müssen was für die Erde tun, wir müssen sie schonen, aber ich glaube, wir können das trotzdem mit Stil und schönen Klamotten machen. Und ja, ich freue mich drauf, wenn ihr mal auf mein Profil schauen würdet und wenn ihr mich unterstützt. Ist mir eine Ehre. In diesem Sinne, Fair Fashion for Fair Sports. Ich freue mich, wenn ihr mal reinschaut. Habt noch einen schönen Tag.
Alles Gute, schaut mal vorbei auf dem Instagram-Kanal Pingpong Athletics. Und wir, lieber Richard, sind am Ende fast.
Wir sind fast am Ende und das gibt mir zwar nicht mehr die Möglichkeit, meinen Cliffhanger aufzulösen, aber ich möchte den Vulkanausbruch das nächste Mal.
Den hast du noch gar nicht angekündigt.
Den habe ich noch gar nicht angekündigt.
Nein, den hast
okay.
Du angekündigt, dann, aber Hörer.
Guck mal, ja, darüber sollten wir das nächste Mal sprechen, wie ein Vulkanausbruch tatsächlich unseren Flug ein wenig verspäten ließ.
Sehr gut. In diesem Sinne würde ich mal sagen, vielen Dank an alle eure Einsendungen, oh mein Gott, es wird langsam spät, Einsendungen natürlich. Entschuldigung für das ein oder andere Tonproblemchen, wir müssen hier nochmal an unserem technischen Workflow arbeiten, wenn die hoffentlich die Corona-Krise oder die, wie sage ich was, Lockdown nicht so lang dauert, noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Ansonsten, Richard, hast du noch was? Ach, ich habe noch was. Ich grüße noch aus meiner Nachbarschaft den Salva und den Angel. Das sind treue Fans des Podcasts, obwohl sie gar keine Ahnung von Tischtennis haben und auch noch nie gespielt haben. Aber Grüße an dieser Stelle. Ich habe es euch versprochen. Und an alle anderen gilt, wie immer, schreibt uns, meldet euch bei uns. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen und wir freuen uns da immer drüber. Mir spart es ein bisschen Nachdenken, beziehungsweise uns, was ich den Richard dann fragen kann. Und ja, ansonsten, Richard, deinen Cliffhanger hast du. Wir sind fertig, fix und fertig, oder?
Wir sind fix und fertig. Aber wir sind nach diesem Wochenende schon wieder bereit für neue Schandtaten, hätte ich fast gesagt. Wir lassen uns wieder was einfallen. Also ich freue mich auf den nächsten Podcast auf jeden Fall.
In diesem Sinne, bleibt gesund und bleibt uns treu. Tschö, tschö.
Tschüss.